Der Bote im Ohr. Der Podcast für Großborstel.
Es geht um einen Ort des Zusammentreffens, des Diskutierens, des sich miteinander austauschen, des Zusammenlebens. Und deswegen ist dieses Café so notwendig für Großborstel.
Es ist immer noch unfassbar. Zwei Familien klagen gegen die Konzession des Kaffeebetriebes im Stadtteilzentrum Stavenhagenhaus und schaffen es im dritten Eilantrag mit juristischen Mitteln, die beliebte Gastronomie zu stoppen. In dieser Ausgabe des Boten im Ohr lassen wir die Veranstaltung des Kommunalvereins am 13. März zur Schließung des Cafés im Stavenhagenhaus in Auszügen Revue passieren. Für alle, die nicht dabei sein konnten und für alle die, die nochmal die Sachlage und Argumente nachhören wollen. Denn dieser Abend soll in Erinnerung bleiben und er wird in Erinnerung bleiben. Etwa 300 Menschen oder mehr sitzen, stehen dicht gedrängt in der großen Eingangshalle, dem kleinen Saal und dem Esther Bejerano-Saal. Der Außenweg zum Eingang und die Eingangshalle sind mit bunten Bannern, Fahnen und kleinen Plakaten geschmückt. Die Botschaft ist klar, das Café im Stavenhagenhaus soll bleiben. Die Moderatorin des Abends ist die erste Vorsitzende des Kommunalvereins Ulrike Zeising. Der Gast des Abends Michael Werner Bölz, der Bezirksamtsleiter Nord. Und jetzt kann es losgehen. Wir steigen ein mit Michael Werner Bölz und einer Erklärung zur aktuellen Situation, zur Klage und zu den vor allem von der CDU gemachten Vorwürfen an ihn, nicht genug kommuniziert zu haben.
Die Klage, das war ja das dritte Eilverfahren, das von der Klägerseite angestrengt wurde. Ich möchte nochmal betonen, dass zwei nicht erfolgreich waren. Und erst nachdem der Richter im Urteil für das zweite Eilverfahren quasi geschrieben hat, welche Klage in einem weiteren Eilverfahren Aussicht auf Erfolg hat, wurde das von der Klägerseite so übernommen und dann eben auch im Richterspruch im dritten Eilverfahren so umgesetzt. Und wir haben jetzt eben eine richtig missliche Situation, die ist für Frau Lübeck katastrophal, die ist aber für uns als Bezirksamt auch alles andere als leicht und angenehm. Es gibt jetzt eben zwei Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich die juristische Auseinandersetzung. Da weiß man ja immer nie, wie es ausgeht. Aber auch nochmal zur Vergegenwärtigung. Das, was bisher passiert ist, war in einem Eilverfahren. Da wurden formale Dinge geprüft. Was nicht geprüft wurde, ist quasi die Hauptsache. Und das wird erst in der Hauptverhandlung entschieden. Und meine Leute, mein Rechtsamt hat die Auffassung, dass wir sehr gute Chancen haben, da auch durchzukommen. Wir wissen allerdings nicht, und das ist eben der Haken an der Sache, wir wissen nicht, wann diese Hauptverhandlung stattfindet. Das kann unter Umständen schnell gehen, kann aber auch länger dauern. Und darauf muss man dann irgendwie versuchen, sich einzustellen, damit umzugehen und ähnliches. Und da laufen jetzt ganz viele Gespräche, was denn unter welchen Bedingungen möglich ist. Aber durch das, dass das Gericht quasi gesagt hat, dass diese Gaststättenkonzession ruht, können die Dinge, die in dieser Gaststättenkonzession festgeschrieben sind, derzeit nicht ausgeübt und angeboten werden. Und das ist doof, weil dort sind dann die Diele betroffen, der Gartensaal und ähnliches. Da darf man dann weder Essen noch Trinken anbieten. Das muss man jetzt gucken, wie man quasi in einer Übergangszeit da umgeht. Nun konnte man ja lesen, dass der Anwalt der Klägerseite mir vorgeworfen hat, dass ich nicht mit ihm kommuniziert hätte. Das war im letzten Jahr und stand im Abendblatt, genau. Und ja, solche Briefe gab es, aber immer auch mit einem Hinweis auf eine Nutzungsänderung im Stavenhagenhaus. Das Bezirksamt ist der festen Überzeugung, dass es keine Nutzungsänderung im Stavenhagenhaus gibt, weil es hier schon immer eine Gaststätte gab, weil es auch in der Bauakte drinsteht, dass es hier eine Gaststube gibt mit Ausschank und ähnliches. Und deshalb, ich sage es nochmal, wir gehen auch davon aus, dass wir in der Hauptsache gute Chancen haben. Aber ich habe natürlich vor allem dieser Hinweis, habe ich so interpretiert von Herrn Frommann, dass es ja quasi nur um Themen geht wie Sichtschutz und Ähnliches. Wenn es solch eine Bereitschaft gibt von der Klägerseite, darüber zu reden, unter welchen Bedingungen ein Café betrieben werden kann, bin ich natürlich sofort und gerne bereit, mit denen zu sprechen. Und ich habe Herrn Frommann auch bereits geschrieben, und quasi, dass ich sie gerne einlade mit seinen Klägerinnen und Klägern, um gemeinsam in diesen Austausch zu gehen, wie wir uns denn einvernehmlich auf einen Betrieb eines Cafés im Stafener Hagenhaus einigen können.
Nun wird ja in den Medien doch häufig, ich will jetzt nicht sagen kolportiert, nein, also es wird dargestellt, und zwar durch die, ich weiß nicht genau, ob es immer die Kläger nur sind, also oder der Anwalt, aber auch durch die zum Teil die politischen Parteien, die Oppositionsparteien, die sagen, man müsste jetzt einfach zurückkehren zum Zustand vor, also praktisch vor der Konzessionserteilung jetzt. Ich sehe nicht, dass es möglich ist, dass dieser Zustand wiederhergestellt werden kann. Also das Hausmeistermodell mit einer Nebenerwerbsgastronomie. Wie siehst du das?
Naja, dann wäre auch der Kampf des Stadtteils der letzten 20 Jahre völlig umsonst gewesen. Und ich glaube, daran hat niemand ein Interesse. Es geht darum, dass man hier wirklich einen Treffpunkt schafft für alle. Und daran werden wir arbeiten und alles geben, dass das auch so umgesetzt wird. Also nochmal, die Zielsetzung ist ganz klar, dass Frau Lübeck so schnell wie möglich wieder ihr Kaffee eröffnen kann.
Okay, ihr seht die Sicherheit dafür auch im B-Plan, also in dem Bebauungsplan von 66 begründet.
Ja, also es haben alle beteiligten Dienststellen bei uns tief sowohl in den B-Plan als auch in die Bauakte geschaut. Wir haben VS mit gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, das Rechtsamt, die haben sich alle intensiv ausgetauscht und kommen eben zu diesem Urteil oder zu dieser Einschätzung, dass hier ein Kaffeebetrieb möglich ist. Wir haben ja auch eingeschränkte Zeiten, also das Café hat ja nur von Donnerstag bis Sonntag auf, Sonntag auch noch eingeschränkt, nur bis 17 Uhr. Es ist ja gar kein Vollbetrieb im klassischen Sinne, und wir sind der festen Überzeugung, dass es alles übereinstimmt mit dem, was wir an Akten sowohl im B-Plan als auch in der Bauakte vorfinden.
Kann man das zusammenfassen, was das Gericht überhaupt als Begründung angegeben hat?
Ja, was war die Begründung des Gerichtes, dass es diesen Beschluss, es ist ja kein Urteil, in einem Eilverfahren, soweit wie ich das verstanden habe, gibt es nur einen Beschluss. Warum hat das Gericht diesen Beschluss gefasst?
Ja, es ist vor allem begründet im Verwaltungsverfahren mit der aufschiebenden Wirkung. Also es gab einen Widerspruch als erstes, der beim Bezirksamt eingereicht wurde, dem konnten wir schnell abhelfen, dass diese aufschiebende Wirkung eben nicht eingetreten ist. Dann gab es diese Eilanträge, und da wurde zum Beispiel in einem Eilantrag wurde beantragt, generell Gaststättennutzung hier zu untersagen. Mit diesem Eilantrag ist die Klägerseite nicht durchgekommen. Auch das könnte man als Hinweis interpretieren, dass die Rechtsauffassung von uns in Bezug auf die Nutzung des Hauses durchaus zutreffend ist. Aber dann gab es eben dieses dritte Eilverfahren, das eben individuelle Rechte entsprechend berücksichtigt und abgewogen werden müssen. Und da wurde dann eben in der Hauptsache überhaupt nicht entschieden, also ob das wirklich in dem Sinne ist, dass die Klägerseite durch Lärm oder sonst etwas beeinträchtigt ist, sondern da ist es im Verwaltungsverfahren einfach so, das hat dann aufschiebende Wirkung.
Genau. Und zu der Geschichte, was ich auch immer wieder lese und höre, ist, eben die Argumentation, es hätte hier quasi keine Gastronomie gegeben. Also aus meiner eigenen Erfahrung, beginnend damit, dass vor 25 Jahren wir hier selber geheiratet haben und natürlich hinterher einen Sektempfang und Häppchen hatten. Und dass es also Veranstaltungen jeder Couleur gibt, die hier stattfinden, Konzerte, große Veranstaltungen. Wir machen als Kommunalverein Familientage mit 150 Leuten, die hier rumspringen und essen und trinken. Es finden hier seit dem die Bücherhalle rausgeht. Die Bücherhalle war ja nun auch ein öffentliches Unternehmen, aber es finden dort oben seit 98 jede Menge Seminare statt, erst viele von der Behörde, inzwischen aber auch in den Jahren Firmen, die hier sich eingemietet haben, die Frühstück kriegten, Mittagessen kriegten, Kaffee, nachmittags was kriegten, also Trauungen finden statt, Tagungen, Vereinstreffen, unsere Klöntreffs, alles Mögliche, es ist doch hier de facto relativ viel Gastronomie gelaufen. Nur nicht für jeden Bürger, der hier einen Kaffee trinken wollte. Das ist doch eigentlich der einzige Unterschied, oder?
Ja, das sind Interpretationssachen und bisher wurde eben das so, wie es gehandelt wurde, als Hamburghaus mit quasi Bewirtung im Rahmen von Veranstaltungen, sonst ist man ja hier nicht reingekommen, eben nicht als Gaststätte im Haus bewertet. Ich glaube, wir tun generell gut daran, das in eine vernünftige Form zu bringen und deshalb ist, glaube ich, eine Gaststättenkonzession hier zwingend notwendig. Nach dem Gaststättenrecht, also ich bin kein Jurist, aber nach dem Gaststättenrecht, da steht im Artikel Paragraph 2 drin, in dem Moment, wo man Alkohol ausschenkt, braucht man eigentlich eine Gaststättenkonzession.
Und die gab es ja vorher nicht, 60 Jahre lang. Und jetzt gibt es eine und dagegen wird jetzt geklagt.
Antje Markmann, unter anderem die Riesebeauftragte des Bezirks, meldet sich zu Wort und ordnet noch einmal ein, dass keine Nutzungsänderung für das Stavenhagenhaus nötig ist.
Ja, weil ich ja nun aus dem Stadtplanungsamt komme, wollte ich noch mal einmal klarstellen, es wurde ja immer von reinem Wohngebiet gesprochen. Noch mal ganz klar
direkt reinsprechen.
Festzuhalten, der ganze Garten, das ganze Stavenhagenhaus ist Gemeinbedarfsfläche mit kultureller Nutzung. Also es ist
immer reinsprechen.
Richtig ausgewiesen.
Nee, also du musst weiter hier hinkommen, weil das piept. Entschuldigung, ja, das ist Rückkopplung.
So jetzt?
Ja.
Okay. Gemeinbedarfsfläche mit kultureller Nutzung. Kulturcafé. Und wir haben natürlich bei der Prüfung, ob ein Café zulässig ist, auch ins BauGB geguckt, in die Zusätze zum BauGB. Und dort steht drin, wenn Nutzung in einem kulturellen Haus stattfinden, dann haben die dieser zu dienen. Das ist ja auch unsere Auslegung, das Café mit seinen geringeren Öffnungszeiten und dem Zusatz, dass es eben für die Vereine und jeder Couleur-Initiativen, danke, hier dienlich ist, dient es dem kulturellen Zweck, so wie der B-Plan es vorsieht. Und das ist, deswegen sagen wir auch, es ist keine Nutzungsänderung, wenn hier nach wie vor eine gastronomische Nutzung in einem bestimmten Umfang stattfindet.
Hätten wir diesen Punkt der Sicherheit im Bebauungsplan, dass dieses Haus dafür so gedacht war, schon mal erörtert. Was mir immer mal so durch den Kopf geht, ist auch noch Folgendes. Dieser B-Plan bzw. diese Beschreibung einer Gaststube, die ausgewiesen ist, also die Bauerndiele ist die Gaststube, das ist ja alles im Jahre 1966 gewesen. Das ist ja nun schon mal ein paar Tage her. Damals gab es, soweit wie ich das erinnere nicht, aber soweit wie ich das weiß, in Großborstel erheblich mehr an gastronomischen Einrichtungen. Ich glaube, die Leute, die hier schon länger wohnen, die können das belegen. Mir hat das nämlich neulich auch eine ältere Dame erzählt, was hier alles los war. Das heißt, diese auch diese Auslegung, dass uns immer in den vielen Jahren, wo wir für ein Café gekämpft haben, gesagt wurde, auch von Bezirksamtsseite, man darf der örtlichen Gastronomie keine Konkurrenz machen. Die kommt heute natürlich zu einem bitte wem? Die einzige Gastronomie in Großborstel ist Bäcker Junge mit seinem Kaffeebetriebchen. Das geht dann in der Woche bis 18 Uhr, Samstag, Sonntag bis 16 Uhr. Also wir haben hier definitiv keinen Treffpunkt, wo wir einen Kaffee trinken können, einen Kuchen essen, ein Frühstück haben und abends mal ein Glas Wein trinken. Es gibt hier nichts. Und deswegen brauchen wir dieses Café hier. Und das, denke ich mal, muss man doch auch mal berücksichtigen, dass sich die Zeiten geändert haben und auch die Ansprüche. Wir haben neue Leute hier, wir haben fast 11.000 Bewohner inzwischen in Großborstel. Wir haben unheimlich viele junge Familien, die, wir sehen das an den Familientagen, hier hinströmen. Und es ist nichts da. Also wenn das nichts ist, was auch eine Rechtsauffassung vielleicht mal etwas modernisiert, wenn es denn da knirschen sollte, dann verstehe ich das nicht. Und da würden wir auch als Kommunalverein auch versuchen, da flankierend auch rechtlich uns Gehör zu verschaffen. Hast du noch, dann würde ich sagen, geben wir jetzt das Mikro frei für Fragen. Bitte, bitte halten Sie sich kurz, damit viele drankommen.
Also ich habe mal eine Frage, und zwar haben Sie auch mal die Kläger für heute Abend eingeladen? So Frage 1 und Frage 2. Wird dann versucht, mal parallel oder jenseits dieser gerichtlichen Auseinandersetzung mal direkt mit dem Kläger zu verhandeln? Also das ist häufig so meine Erfahrung. Kann das erfolgreicher sein und geht schneller, als jetzt so jahrelang den Klageweg zu beschreiben?
Zu eins sage ich, wir haben überhaupt niemand eingeladen. Also Sie alle, wir haben die Öffentlichkeit eingeladen. Wir haben keine persönlichen, bis auf den Bezirksamtsleiter, haben wir keine persönlichen Einladungen ausgesprochen. Insofern denke ich aber, dass das überall angekommen ist. Aber die zweite Frage müsste...
Ja, die zweite Frage beantworte ich gerne, habe ich auch gerade schon mal ausgeführt. Natürlich bin ich nach dieser Veröffentlichung im Abendblatt gestern auf Herrn Frommann zugegangen, habe gestern ihm... Frommann, Rechtsanwalt der Klägerseite, habe Ihnen eine Gesprächseinladung zukommen lassen, sowohl ihn betreffend als Rechtsanwalt, als auch die Klägerinnen und Kläger. Es sind ja 4 Stück an der Zahl. Und wenn dort eine Bereitschaft ist, quasi die Rahmenbedingungen abzustecken für einen Kaffee, dann fände ich das wunderbar und dann redet man drüber. Und natürlich nochmal mein Interesse ist, so schnell wie möglich eine Lösung zu finden, im Sinne eben auch des Stadtteils, im Sinne von Frau Lübeck, im Sinne dessen, dass hier endlich ein Treffpunkt im Stafenhagenhaus installiert werden kann.
Vielleicht noch als Ergänzung, wir hatten ja letzte Woche Donnerstag, glaube ich, war das, ja, die Stadtteilkonferenz, die tagte, das sind ja eigentlich hier in Großborstel eine auch durchaus aktive Zusammenschluss von allen, ja, wir sagen immer Akteuren aus dem Stadtteil. Das ist von der Feuerwehr über Schulen, Kitas, Initiativen, Vereine, da sind alle vertreten. Und die STAKO hat beschlossen, hat eine Resolution verfasst und hat beschlossen, dass 2 Menschen aus unserer Mitte, nämlich Harvey Pau, also der Gemeinderatsvorsitzende der Kirche von St. Peter, also mit offiziellem Namen Professor Dr. Hans Wilhelm Pau, und Konrad Stege, Vorstandsmitglied im Kommunalverein, dass die beiden zusammen einmal die Kläger besuchen und einfach auch mal sprechen. Das ist beschlossen und das wird auch jetzt demnächst passieren.
Ganz simple und kurze Frage, sind die Kläger auch Mitglied im Kommunalverein?
Nein.
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 Unsere Ehrenschatzmeisterin Monika Scherf sagt nein. Sie muss es wissen, sie kennt ihn. Nein, Röders. Die sind nicht Mitglied. Nein. Und die neuen bauen ja erst, die wohnen hier ja noch gar nicht. Die werden also auch noch nicht wirklich gestört.
Ja, Helmut Vogt. Mir geht es nochmal um die Übergangszeit. Sie hatten ja gesagt, dass da die Meinungen auseinandergehen, wie lange das dauern kann. Das kann Monate dauern. Ich habe aber auch schon gehört, dass es Jahre dauern kann, bis es sozusagen zu einem Spruch in der Hauptsache kommt. Ja. Und in der Zeit, so ist ja bisher die Aussage, darf es keinerlei Gastronomie mehr. Und das ist natürlich äußerst bedauerlich für die vielen Vereine, Initiativen, Gruppen, die hier tagen. Und meine Frage ist, ob man nicht doch noch nachdenken kann, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, den sogenannten Status quo ante vorübergehend wiederherzustellen.
Genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwieriges Feld für mich, weil Details und Ähnliches ich dann nicht nennen kann, aber mit der Besetzung, die bisher war, wird das nicht möglich sein. So, ich glaube, das wissen auch einige. Und es wird auch nicht möglich sein, solange es dieses Urteil gibt, in der Diele Ausschank und Essen anbieten. Solange diese gaststättenrechtliche Konzession ruht, dürfen wir das nicht machen. Und da bitte ich um Nachsicht, dass wir da als Bezirksamt auch gucken werden, dass eben dieser Beschluss des Verwaltungsgerichts auch eingehalten wird. Wir sind am Prüfen, welche anderweitigen Möglichkeiten es gibt, dann unter der Überschrift Catering an einem anderen Ort hier im Stafner-Hagenhaus, aber nicht an den Orten, die in der gaststättenrechtlichen Erlaubnis aufgezählt sind. So, und ob das klappt und wie das funktioniert, das müssen wir jetzt in den nächsten Tagen bewegen. Das ist ja für uns auch eine neue Situation und wie gesagt, es sind auch viele Dienststellen dann mit involviert und dann muss man eben abwägen und schauen. Nochmal, mein Interesse ist, dass es hier ein Haus ist, wo man sich treffen kann und zusammenfindet und wenn das jetzt aufgrund dieses Beschlusses nicht geht, dass man dann Lösungen findet, wie man das irgendwie auf anderem Wege, aber eben im Sinne dieses Beschlusses umsetzt.
Hier sind doch zwei Läden nebenher frei, 50 Meter weiter.
Ja, und?
Ja, könnte man das nicht einfach verlegen? Vorübergehend, bis die Sache geklärt ist?
Haben wir auch gesagt.
Ja.
Wir haben gesagt, wir haben
also, mal abgesehen davon, dass Fleischer Günther deswegen dort weggegangen ist, weil sich die Bewohner des Hauses, wo er unten seine Fleischerei hatte, ständig beschwert haben, dass morgens um 7 irgendwie was angeliefert wurde und er deswegen hier aus Großborstel weg ist und in die Papenrei gegangen ist, wo er jetzt auch eine Produktion haben kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort glücklicher wäre, wenn jetzt ein Café da reinkäme. Ich sag's das nur mal so. Weil da ist es wahrscheinlich vom Bebauungsplan auch, das weiß ich nicht. Aber also egal, ich glaube, das ist irgendwie nicht so. Und im Übrigen, ich meine, das Stavenhagenhaus, das ist unser Haus. Ja, das müssen wir auch mal einfach so sehen. Und es wäre abgerissen worden, wenn nicht der ganze Stadtteil damals und auch mit Kommunalverein vorneweg sich genau so ins Zeug gelegt hätte, wie wir und Sie sich das jetzt alle tun, dann wäre das Haus hier gar nicht mehr. Das ist nur deswegen dann letztlich doch wieder aufgebaut und saniert worden. Und dann eben mit der Maßgabe, dass hier drin auch eine Gaststube und eine gewisse Gastronomie stattfinden kann. Und das kann doch nicht sein, dass wir das jetzt irgendwie aufgeben. Also das ist ein völlig falsches Zeichen, finde ich. Und es nützt uns auch nichts, weil wir haben hier den Saal, die Halle, das Grundstück, wo wir ja unsere Veranstaltungen machen. Und wir brauchen hier dann auch ein...
nicht? Etwas. Das ist irgendwie, ja, das ist nicht machbar. Also ich sage jetzt mal, der Kommunalverein wünscht sich Folgendes, nämlich dass wir hoffen, dass Gespräche, wenn sie denn anlaufen, da sie jetzt mehrfach angeboten wurden und auch argumentiert wurde, wenn man bloß miteinander spräche, dann würde alles gut. Das wollen wir hoffen, und wenn das dann so abläuft, dass nicht im Grunde genommen das Café verunmöglicht wird, sondern wenn es wirklich nur um Details geht, dann wäre das super und wir könnten hier in Ruhe und in Frieden alle miteinander leben, und wir würden auch mit Sicherheit natürlich Rücksicht nehmen auf die Nachbarn. Das ist doch ganz klar. Also wir sind doch hier alle Leute und wir machen doch hier keine Krawallveranstaltung. Das ist ja noch nie so gewesen. Wenn das so wäre, wäre das prima. Und dann, wenn das nicht klappt, dann denke ich, muss man den nächsten Schritt prüfen. Und wir haben uns auch eine juristische Expertise von einer sehr renommierten Verwaltungsrechtlerin geholt, wir, der Kommunalverein. Und es gibt Wege, die durchaus gangbar sind, und zwar schnell. Aber wir warten jetzt erstmal, was die Gespräche bringen. Okay. Ja, soweit.
Hallo, ist das so gut? Ja. Ich sag mal aus dem Bauch raus, wie wäre es, wenn wir, nachdem wir es gescannt haben und schon gespendet haben für die Damen vom Café, und dass wir danach vielleicht Gutscheine kaufen können für ein Getränk der Nachbarn. Dann können die das hier entweder mit einem Bier oder mit einem Kaffee einlösen, und dann sehen sie, wie nett das hier ist. Also als Idee.
Ja, das ist eine tolle Idee, die können wir gerne auch noch aufnehmen.
Ups, ich komme mal mit dem Mikro in die Halle. Wer möchte denn einen Wortbeitrag? Eine Frage aus der Halle?
Ja, und zwar habe ich die Frage, das Gericht konnte ja jetzt in einem Eilverfahren die Gastronomie schließen. Gibt es denn eine Möglichkeit, im Eilverfahren das auch wieder öffnen zu lassen?
Im Prinzip ja.
Also nach der Beratung, die wir durch Frau Dr. Franziska Hess, wie gesagt, der Verwaltungsrechtlerin, die uns berät, haben, die hat eine Kanzlei in Leipzig und Würzburg, der sie angehört, gibt es durchaus einen Weg, der muss aber gemeinsam mit dem Bezirksamt gegangen werden, und das Bezirksamt wird jetzt erstmal diesen Gesprächsschritt gehen, und das ist auch richtig so, und dann werden wir weitersehen. Gibt es noch Fragen? Da hinten, ja.
Okay.
Ich habe auch noch mal eine Frage an den Bezirksamtsleiter. Als ich das gelesen habe hier, das vor 3-4 Wochen, dass also das Café geschlossen wird, da stand, und das habe ich so behalten, drin, dass das Gericht es entschieden hat, weil das Café in einem Wohngebiet liegt. So, und das war also die Beurteilung, deshalb wurde das also quasi geschlossen. Jetzt frage ich dann den Bezirksamtsleiter, das müsste er doch, wenn er sich das anguckt, also als er genehmigt hat, dass hier ein Café rein kann, müsste ihm doch auch bekannt gewesen sein, dass es eigentlich gar nicht geht in einem Wohngebiet. Das irritiert mich. Ich frage mich jetzt, wer ist von den beiden Seiten eigentlich ein bisschen schwach?
Einer lügt. Also nochmal, Antje Markmann vom Fachamt Stadt- und Landschaftsplanung hat es ja vorher ausgeführt. Die Wohnbebauung außenrum, das ist reines Wohngebiet. Das Stafenhagenhaus selbst, inklusive Garten und Ähnliches, ist ausgewiesen als Gemeinbedarfsfläche. Und das Stafenhagenhaus selbst als Kulturzentrum. So, das sind die äußeren Rahmenbedingungen. Und das Urteil oder der Beschluss des Verwaltungsgerichts sagt auch nicht, weil es umliegend Wohnbebauung gibt, deswegen ist kein Kaffee zulässig, dass der Beschluss sagt, dass die Interessen der Nachbarn abgewogen werden müssen und es deshalb eine aufschiebende Wirkung gibt. Und die aufschiebende Wirkung führt dazu, dass die gaststättenrechtliche Konzession ruht und deshalb kein Ausschank und kein Verkauf von Speisen stattfinden kann.
Das ist dann ja auch in den Zeitungen falsch dargestellt worden.
Da kann ich nichts dafür.
Ja, das ist richtig. Da habe ich mich auch zum Teil sehr deutlich zu geäußert und habe auch zum Teil auch mit, ich glaube, mit Herrn Frommann mal korrespondiert und so. Das ist einfach nicht richtig. Dieses Grundstück ist kein reines Wohngebiet. Natürlich stößt immer irgendwo an ein reines Wohngebiet ein anderes Gebiet. Und das ist in diesem Falle diese Gemeinbedarfsfläche und das Kulturzentrum. Gemeinbedarfsflächen wären zum Beispiel auch Schulen, Kindergärten, Altenwohnheime und so weiter. Und die stoßen immer mal auch an ein reines Wohngebiet, so ist das nun mal. Irgendwo, der Kontakt findet immer an der Grenze statt, alter Psychologenspruch. Ne? Ja. Aber wie gesagt, das ist nicht richtig dargestellt geworden, dass es immer. Und mit der Abwägung, das hat Herr Werner Bölz ja schon auch jetzt mehrfach gesagt, das ist eben diese juristische, verwaltungsrechtliche Mechanik, wenn da dieser Widerspruch gekommen ist, dann wird einfach wohl immer erst, so habe ich das auch verstanden, erstmal das Individualrecht höher gesetzt und dann sagt man, den warten wir jetzt erstmal ab, also aufschiebende Wirkung, den warten wir mal erstmal ab, bis das alles richtig geklärt ist, damit nichts passiert. Tatsache ist aber, dadurch passiert etwas, dadurch wird faktisch die negative Beurteilung vorweggenommen, die eigentlich im Hauptverfahren in aller Gründlichkeit juristisch abgewogen werden müsste, nämlich öffentliche Interessen des ganzen Stadtteils gegen ein individuelles Interesse, das wo befürchtet wird, oh, es könnte mal ein Geräusch rüberkommen auf die Terrasse. Und das ist etwas, was in diesem Falle so prekär ist, dass in dem Moment, wo die Konzession ruht, da ist hier Schicht im Schacht und hier geht gar nichts mehr. Und wenn das bis zum Hauptsacheverfahren dann, wie Helmut Vogt richtig sagte, das kann Jahre dauern, so ist, dann ist damit der gesamte Betrieb hier lahmgelegt. Und das kann nicht richtig sein.
Genau, ich habe noch mal eine Frage zu den Gesprächen. Inwieweit macht sich denn das Bezirksamt doch sehr erpressbar, wenn jetzt Bedingungen mit den 4 Klagenden ausgehandelt werden? Und welche Maßnahmen werden ergriffen, dass die in 2 Jahren nicht wieder auf die Idee kommen, einen Eilantrag zu stellen?
Könnte ja jetzt leicht ironisch sagen, dass ich, glaube ich, bewiesen habe, dass ich nicht erpressbar bin, egal von welcher Seite. So. Und ich gehe da offen in die Gespräche, mache keine Vorbedingungen und Ähnliches. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man verhandeln möchte, dass man offen und zugewandt und nicht irgendwie guckt, was war in der Vergangenheit und Ähnliches. Die Gespräche machen aber nur Sinn, wenn von der Seite der Klagenden auch eine Bereitschaft vorhanden ist, diesen Kaffeebetrieb zu ermöglichen. Wenn das nicht der Fall ist, das muss man dann belastbar eruieren, dann machen die Gespräche keinen Sinn.
Ja, übrigens, wenn immer von 4 Nachbarn gesprochen wird, das sind 2 Paare, nur mal so zur Info.
Jetzt meldet sich ein Vertreter der CDU zu Wort, die auch in der Bezirksversammlung vehement die Interessen der Kläger vertritt. Andreas Schott von der CDU Großborstel stellt sich den Bürgerinnen und Bürgerinnen an diesem Abend mit vergleichsweise moderaten Tönen.
Ja, guten Abend, Andreas Schott von der CDU Großborstel. Wir hatten insofern Bedenken im Vorfeld, dass durch den Kaffeebetrieb vor dem Umbau Einrichtungen, die ja sowieso etwas schwer haben, hier Flächen zu bekommen, vielleicht größere Probleme haben. Diesen Bedenken ist ja durchaus Rechnung getragen worden, indem man den Kaffeebetrieb für den Zeitraum Donnerstag bis Sonntag beschränkt haben. Das ist nach unserer Meinung auch eine gute Lösung. Und wir würden es sehr begrüßen, wenn man da irgendeine Einigung mit den Nachbarn hier hinbekommt. Generell hätten wir es für besser gefunden, man hätte eine andere Reihenfolge eingehalten. Das ist ja wirklich ein tolles Zentrum hier für den Stadtteil. Es wäre am besten gewesen, wenn man erst den Umbau gemacht hätte, sodass wir das gesamte Haus auch für Veranstaltungen nutzen können und dann im zweiten Schritt hier eine vernünftige Gastronomie reinnehmen, gründlich rechtlich vorbereitet. Jetzt haben wir eine andere Situation und damit müssen wir leider umgehen. Vielen Dank.
Ja, besser geht immer, aber nun müssen wir sehen, was wir tun.
Na, ich möchte nur darauf erwidern, im Hinblick auch auf den Zeitplan. Ulrike Zeising hat das ja vorher gesagt, es gibt eine lange Geschichte um die Öffnung des Stafenhagenhauses und die Diskussion darum. Es gab ein breites Beteiligungsverfahren im Rahmen des Riesel-Prozesses. Es hat sich eine AG gegründet, die Konzepte entwickelt und erarbeitet hat. Und es war eben auch der Wunsch, dass diese Öffnung des Stafenhagenhauses, der Wunsch des Stadtteils, so früh wie möglich erfolgt. Und dem wollten wir eben auch nachkommen. Nochmal, ich habe 30 Jahre in diesem Stadtteil gewohnt. Ich kenne die Situation, glaube ich, ganz gut. So wie eben von Ulrike Zeising beschrieben, es gibt hier keinen Ort zum Treffen. Und wie soll denn gesellschaftliches Leben, sozialer Zusammenhalt funktionieren, wenn das eben nicht gegeben ist? Und das geht quasi auch um mehr als um einen Kaffee. Es geht um einen Ort des Zusammentreffens, des Diskutierens, des sich miteinander austauschen, des Zusammenlebens. Und deswegen ist dieses Kaffee so notwendig für Großborst.
Bei den Arbeitsgruppen zum hier AG Stadenhagenhaus, wo ja viele Bürger mitgemacht haben und bei den Beiratssitzungen noch mehr, da wurde ja auch ganz oft erörtert die Situation, dass ab 25 umgebaut werden soll. Das ist aber, soweit wie ich das verstanden habe, so, dass dort zwar, wo jetzt die Garderobe ist und unsere ganzen nassen Mäntel hängen, dort ein Fahrstuhl eingebaut wird und dann werden die Toiletten umgebaut, sodass sie barrierefrei sind. Das ist eine relativ kurze Zeit, soweit hat jemals die Architektin, die uns damals das alles erläutert hat, gesagt, eine relativ, wenn überhaupt, eine sehr kurze Zeit. Klar, wenn die Klos umgebaut werden, dann kann hier kein Kaffee stattfinden, das ist klar. Aber das ist eine relativ kurze Zeit, wenn das gut getaktet wird, wo dann mal eine Pause hier passiert mit dem Kaffeebetrieb. Die übrigen Räume können ja hier der Esther Begerano-Saal oder auch oben zum Teil, das kann ja weiterlaufen. Wir haben ja zwei Eingänge und es ist ja gar nicht erforderlich, dass dann das ganze Haus stillgelegt wird für eine lange Zeit. Und aus dem Grunde hat sich ja auch die Arbeitsgruppen dafür aufgesprochen, also nicht eben zu warten, sondern weiterzumachen. Und wir haben ja vom Kommunalverein praktisch so, um so ein bisschen so dem Bezirksamt auch eine gewisse Sicherheit zu verschaffen und uns selber auch, aber wir waren da eigentlich ganz sicher, mal testweise den Klöntreff eingeführt. Das heißt, wir mieten ja oder haben ja dann immer ab Anfang letzten Jahres die Bauerndiele und bei Bedarf auch den Gartensaal oder im Sommer die Terrasse gemietet, um halt dadurch den Großborstlern zu ermöglichen, dass sie einfach kommen können. Das war dann keine Veranstaltung, wo irgendwie Programm gemacht wurde, sondern das Programm war, jeder kann kommen, jeder kann sich hinsetzen, jeder zusetzen und schnacken. Und das war ja ganz lustig, auch auf der Terrasse, da wurden ja so bayerische Brotzeiten mitgebracht und ausgepackt und die wurden dann auch geteilt. Das
es zeigte sich, ja, es wird angenommen. Das heißt, die ursprüngliche Idee, die im Riese-Prozess entstanden war, erstmal so ein Pop-up-Café als Test zu machen, die ist dadurch praktisch, also brauchte nicht mehr passieren. Es war klar, die Bostler, wenn hier was geöffnet wird, dann nehmen sie es auch an. Und das hat sich dann ja auch gezeigt, als das Café geöffnet wurde, das Herzstück, da war ja bumm die ganze Zeit, also die Eröffnung war groß und dann war immer, wenn ich hier vorbeikam oder reingekommen, immer waren Leute da, immer war Betrieb und immer habe ich frohe Gesichter gesehen.
Klar, immer ganz kurz bitte.
Ja, Klaas Waldemar vom Bezirk Hamburg-Nord. Ich betreue das Stabenhagenhaus-Projekt seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt im Riese-Kontext. Ja, bitte, mache ich gerne. Mal mehr oder weniger, egal. Auch zum Umbau nochmal. Also das sind 2 verschiedene Prozesse, die wir haben. Einmal haben wir das Café etabliert, das hat nichts mit dem Umbau zu tun. Und wir haben gesagt, wir wollen so schnell wie möglich ein Café etablieren, weil es der Wunsch war, aber auch unsere fachliche Einschätzung, dass wir gesagt haben, das ist hier an der Stelle genau richtig. Deswegen haben wir es gemacht. Und natürlich hat Herr Werner Bölz ja auch total ausgeführt, wir haben alles geprüft und von unseren Fachstellen gesagt bekommen, es geht. So. Und keiner kann damit rechnen, dass es einen Nachbarn gibt, der so klagt. So. Und das ist jetzt ist die Situation, die finden wir alle eher bescheiden. So, da müssen wir jetzt aber mit umgehen. Das hat ja Werner Bölz auch, glaube ich, ausführlich jetzt ausgeführt. Zum Umbau. Na, klar hätten wir auch warten können, aber der Umbau dauert mindestens noch 2 Jahre. Also wir sind jetzt im Planungsprozess, wurde ja dargestellt, wir haben jetzt eine Ideenskizze gehabt, aber jetzt beginnt der offizielle Planungsprozess. Das heißt, wir suchen gerade einen neuen Architekten und der wird nochmal alles bewerten und neue Pläne machen. Und das dauert mindestens noch 2 Jahre, bis hier was umgebaut wird. Und so lange wollten wir nicht warten. So. Und das ist der Grund. Und ich glaube, an sich haben wir alles richtig gemacht.
Gut.
Uwe Schröder ist mein Name. Ich habe nochmal eine kleine Anmerkung zu Andrea Schott. Das klang ja so, als wenn die Gastronomie verpachtet wird, dass dann nicht mehr so viele Räume zur Verfügung stehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und zwar oben die Räume, die wurden bisher von Vereinen und Initiativen weniger genutzt. Die werden jetzt deutlich mehr genutzt. Also oben die Räume stehen zusätzlich zur Verfügung und insofern entspannt sich das erheblich. Also die Gastronomie steht nicht im Widerspruch zur Vereinsnutzung. Oben wird jetzt zum Beispiel Yoga gemacht und in den Räumen Italienisch. Eine Schauspielgruppe, ich soll nicht sagen Theatergruppe, eine Schauspielgruppe hat sich dort gefunden und probiert Schauspiel. Also dort findet jede Menge statt und dass die Gastronomie das behindert, sehe ich nicht so. Im Gegenteil, ich sehe, die Gastronomie bereichert das Vereinsleben. Es werden mehr Leute kommen und die Leute treffen sich hinterher, klönen noch ein bisschen. Das fällt jetzt leider weg. Das wollen wir gerne beschleunigen, dass das ein Ende hat. Danke.
Gibt es noch Fragen? Im Saal, im kleinen Saal, in der Halle?
Welchen rechtlichen Hebel hat denn die Petition, die wir unterschrieben haben?
Die Frage ist, welchen rechtlichen Hebel hat die Petition, die so viele unterschrieben haben? Rein rechtlich, glaube ich, ist das im juristischen Sinne kein Hebel. Aber die öffentliche Aufmerksamkeit ist natürlich sehr stark durch diese enorme Unterstützung, die sich so mit den Unterschriftenlisten und der Petition manifestiert, für auch die Medien greifbar geworden und auch für die Kläger. Das ist einfach eine unglaubliche Demonstration, wenn also 1800 Leute die Petition online und, wie wir eben gehört haben, 911 nochmal händisch bisher unterschrieben haben. Das sind, wenn ich das richtig rechne, 2700. Ne? Jedenfalls ziemlich viel. Das ist ja schon ein Viertel der gesamten Bevölkerung in Großborstel, wobei alle Babys und so weiter mitgezählt werden. Also das ist ja schon ein echtes Datum und ich finde, da kann man nicht dran vorbeigehen, auch nicht, wenn man Recht spricht. Das heißt ja nicht, dass ein Richter jetzt erpressbar oder sowas ist, aber selbstverständlich sind Richter und sind ja auch gehalten zu gucken, was ist denn das öffentliche Interesse, was es hier abzuwägen geht. Und das wird ja sehr deutlich durch diese Unterstützung deutlich gemacht. Das ist ja wirklich mit Händen zu greifen. Ja, insofern finde ich, haben wir das wirklich super gut gemacht. Und dadurch, dass wir jetzt hier so schnell sitzen und doch auch, ich glaube, wir kriegen jetzt so langsam den Dreh, dass alle wollen, dass die Kuh vom Eis kommt. Und das ist das, was wir wollten. Und da muss es hingehen.
Also, was Ulrike Zeising richtig gesagt hat, dass diese Unterschriftenliste rechtlich keine Wirkung entfaltet. Aber natürlich ist es in erster Linie auch eine moralische Stärkung für Frau Lübeck. Es ist aber auch, glaube ich, hilfreich für das Bezirksamt selber. Ich habe sehr den Wunsch und den Eindruck habe ich auch, dass der Stadtteil hier geschlossen steht und das Bezirksamt, wir haben die gleiche Zielsetzung und natürlich sind wir quasi auch ein Stück weit im Vorwahlkampf, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich hier nicht auseinander dividieren lässt, sondern mit dieser gemeinsamen Stärke das Ziel der Öffnung des Stafner-Hagen-Hauses mit einem Café weiter gemeinsam verfolgt.
Ja, wenn es jetzt dann weiter keine Fragen mehr gibt, dann habe ich jetzt die unangenehme Aufgabe, Sie in den Regen zu schicken, weil wir die Bauerndiele leider nicht können. Aber
die Großborstler und Großborstlerinnen auf dem Weg in den Regen, also Zeit, noch ein paar Stimmen einzufangen. Was bewirkt, was bleibt von dieser konstruktiv geführten Diskussion an diesem Abend?
Für mich hat sich ganz klar herauskristallisiert, es haben ja inzwischen, glaube ich, 2500 Leute ungefähr unterschrieben, dass sie dafür sind, dass es ein Café gibt. Für mich steht jetzt die Zahl 4 Personen gegen 2500 im Raum. Kann das sein? Fragezeichen?
Ja, also jetzt ist es erstmal, also es war sehr interessant, die verschiedenen Seiten zu hören. Und jetzt weiß man, wie es weitergeht. Wir sind ja alle interessiert, wie es weitergeht. Und das hat schon was gebracht. Und vor allen Dingen mit diesen kräftigen Zugpferden hier, die hier durch den Verein da sind. Also ich bin da relativ optimistisch.
Ja, also mich freut zunächst mal, dass alle, die sich hier geäußert haben, ganz eindeutig sich für den Kaffeebetrieb ausgesprochen haben. Der Beitrag des CDU-Vertreters, der schien mir ein bisschen neben der Spur...
Herr Schott?
Ja, ein bisschen neben der Spur zu sein, denn in der Tat, das klang jetzt viel versöhnlicher, als man es bisher gehört hat. Und vermisst habe ich natürlich die beiden Klägerseiten. Die hätten ja hier gerne mal sagen können öffentlich, was stört sie eigentlich an dem Betrieb?
Also der springende Punkt scheint zu sein, dass in den Vorschriften festgehalten ist, dass es eine Gastronomie geben darf oder geben soll, wie auch immer, zur Unterstützung der Kulturveranstaltung. Das könnte der springende Punkt sein. Und wenn das jetzt eben ein ganz normales Café ist, unterstützt es dann die Kulturveranstaltung. Darüber kann man sich dann als Jurist von der einen oder anderen Seite lange streiten. Und die nächste Frage ist natürlich, wann die Hauptverhandlung oder wie das heißt dann stattfindet. Vor dem jüngsten Gericht oder danach? Das wird man dann sehen.
Das ist traurig, weil da spiegelt einen, sage ich mal, puren Egoismus aus meiner Sichtweise wider. Aber es gab halt einen gewissen Vorlauf. Das Gericht hat es zweimal versucht oder geschafft, das abzuwenden. Beim dritten Mal sind sie durchgekommen. Damit ist es für mich trotzdem traurig, dass zwei Parteien, eine ganze Gemeinschaft, Gemeinde und den Wunsch einer Gemeinde aufhalten kann, durch angeblichen Lärmschutz, durch optischen Schutz, was auch immer. Ich hoffe, die können aufgehalten werden und das Café wird wieder eröffnet.
Ich fand es super. Also, das, wie gesagt, so voll war das Haus noch nie. Und die Leute sind so zusammen und wollen so klar alle dasselbe. Also das ist so ein deutliches Statement, das gibt mir auch und uns sicher wieder den Mut auch und die Energie weiterzumachen. Das ist wirklich toll. Also alles gut.
Danke. Das war die Zusammenfassung der Veranstaltung des Kommunalvereins aus dem Stavenhagenhaus. Das Stimmenzählen ist natürlich weitergegangen. Über 3000 sind es mittlerweile sicher. Weiter so. Bürgerinnen und Bürger machen sich nach der Veranstaltung Gedanken, die Zeit, bis die angesprochenen Gespräche anlaufen, weiter friedlich zu protestieren. Kaffee trinken für die Erhaltung des Stavenhagenhaus-Cafés im Herbstschen Park zum Beispiel. Die nächsten Termine sind am Sonntag, dem 24. März und nach Ostern am 7. April immer 16 bis 17 Uhr. Kaffee und Kuchen mitbringen. Ach so, und bitte spenden an die Kaffeebetreiberin Alexandra Lübeck. Sie braucht es nötig. Der Link ist in den Shownotes. In diesem Sinne, frohe Ostern! Dieser Podcast wurde produziert von Auf Wellenlänge. Wenn er Ihnen oder euch gefallen hat, dann folgt diesem Podcast, lasst gerne eine Bewertung da und teilt mit Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern. Alle Infos gibt's in den Shownotes.